Ich möchte zu Beginn den Predigttext vorlesen. Epheser 4, 17 bis 24. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich habe ja schon zwei Predigten über den Epheserbrief gehalten in der letzten Zeit. Klein wenig ist es zurück. Und wenn ihr euch noch erinnert, es geht um das Thema Gemeinde, Gottes Plan für die Gemeinde. Und Paulus lehrt dort seine Leser, also auch uns, dass Gott die Gemeinde in Christus erwählt hat und dass er der Gemeinde in Christus allen Segen, allen Reichtum geschenkt hat. Also die Gemeinde hat den Reichtum schon und das steht dann schon gleich am Anfang, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und wenn ihr euch noch an die letzte Predigt erinnert, haben wir festgestellt, dass der Epheserbrief in zwei Teile geteilt ist. Teil 1, Teil 2. Teil 1 war die Information, das waren so die grundlegenden Lehren, die Wahrheiten, der Reichtum, der uns geschenkt wurde, wurde beschrieben. Und Teil 2 war dann die Anwendung der Information. Ja, wie wir diesen Reichtum ergreifen oder verwirklichen, ausleben können. Ihr könnt auch sagen, Theorie und Praxis etwas platt formuliert. Und dann hatten wir diesen Text in der Mitte behandelt, zwischen Teil 1 und Teil 2, dieses Gebet von Paulus. Und in diesem Gebet, da bittet Paulus Gott, dass er den Lesern des Briefes, also den Christen, die Kraft schenken möge, diesen Segen anzuwenden. Ich habe dann das Beispiel von diesem Auto gebracht. Da gibt es jemanden, der kennt alles über das Auto, der kann den Motor in Gedanken zerlegen, aber er steigt leider nicht ein und fährt das Auto. Und dann ist vielleicht ein anderer, der weiß ziemlich wenig über das Auto, aber er steigt ein und fährt einfach los. Und das ist es. Paulus bittet darum, dass wir diesen Reichtum, den wir schon geschenkt bekommen haben, jetzt auch anwenden, ausleben, dass er sichtbar wird in unserem Leben. Und er bittet Gott, dass er uns dazu Kraft verleiht, die Kraft als Christ zu leben. Und es wurde natürlich deutlich, das war ein Gebet, eine Bitte, ein Flehen zu Gott. Und es wurde auch deutlich, dass Paulus Gott bittet, weil wir von Gott abhängig sind. Wir brauchen Gott, dass er uns hilft. Wir brauchen ihn nicht nur, dass er uns den Reichtum überhaupt schenkt, dass er uns errettet, sondern wir brauchen, sind auch von ihm abhängig, dann diesen Reichtum wirklich zu ergreifen, wirklich auszuleben, diese Segen. Und dennoch geht dann der Epheserbrief weiter im zweiten Teil, dass Paulus die Christen ermahnt und nun auch die Christen bittet und sagt, jetzt müsst ihr Gott in rechter Weise antworten. Und das ist diese Spannung, die wir immer wieder treffen, ja, dass wir einerseits vollkommen von Gott abhängig sind, aber andererseits auch persönliche Verantwortung haben, nun Gott in rechter Weise zu antworten. Darum ermahnt Paulus, wenn wer seine Bibel dabei hat, der kann es ruhig aufschlagen, Kapitel 4, Vers 1, dieser zweite Teil, wie er jetzt losgeht, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ja, es ging um die Einheit, die Gott geschenkt hat unter Heiden, unter Juden, beide zusammen vor Gott eins. Und das Interessante ist, dass Paulus nicht nur seine Hörer ermahnt, jetzt diesen Reichtum anzuwenden, sondern, und das haben wir im heutigen Predigttext gehört, Paulus warnt zusätzlich vor einem Rückfall. Lest nochmal Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden, wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Also ja, ihr sollt jetzt das anwenden, was euch Gott geschenkt hat, und nein, ihr sollt nicht wieder zurückfallen. Und ich habe mich gefragt, ja, warum muss uns Paulus warnen, dass wir nicht mehr so leben sollen, wie wir es mal taten, dass wir nicht mehr so leben sollen wie die Heiden, wie die Gottlosen. Warum ist das nötig, wenn wir doch den Reichtum Gottes geschenkt bekommen haben, wenn wir, wie wir es letztes Mal gehört haben, Christus in uns ist? Gott rettet uns durch Christus, er erneuert uns, er erfüllt uns, er ruft. Und nun ruft er uns auch an und ermahnt uns, dass wir ihm nachahmen sollen. Aber dennoch muss Paulus uns warnen. Mit anderen Worten, wir haben immer noch ein Problem. Und dieses Problem ist die Sünde. Einerseits ist es so, dass wir selber noch sündig sind. Ja, wir haben den Reichtum in uns, aber diese sündigen Begierden sind noch in uns. Und andererseits ist es so, dass wir von einer sündigen Welt umgeben sind. Ja, wir unterliegen einem gewissen Einfluss von Lügen und Irrlehren und Okkultismus und was es alles gibt. Wir leben in keiner perfekten Welt. Also wir haben ein Problem mit der Sünde von innen und auch von außen. Und die Sünde trennt uns immer wieder von Gott und auch vom Nächsten. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen als Christen, wie wir mit Sünde umgehen, wie wir auf Sünde in unserem Leben reagieren sollen. Ja, wie wir Christus anstatt der Sünde in uns Raum geben können. Denn es ist so, wir stehen tatsächlich in Gefahr, in diesem Lebensstil zurückzufallen. Das ist Realität, sonst würde uns Paulus ja nicht warnen müssen. Also einerseits sind wir gerettet, andererseits sind wir noch Sünder. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt mit dieser Spannung um? Müssen wir uns mit diesem Zustand arrangieren? Quasi müssen wir jetzt versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Ja, wir haben festgestellt, wir sind zwar Christen, aber es geht nicht ohne Sünde. Ne? Wir versuchen jetzt es nicht zu übertreiben, so ein bisschen gut durchzukommen. Wir wollen ein bisschen moralischer leben. Wir wollen vor allen Dingen sehen, dass wir ein bisschen besser sind als die Nicht-Christen, damit auch es auffällt, dass wir Christen sind. Und die Antwort ist ganz klar, nein, das ist der falsche Umgang. Es geht nicht darum, einigermaßen oder vielleicht so ein bisschen mehr oder richtig hoch moralisch zu leben, sondern es geht darum, Christus nachzufolgen. Ja, wir sollen keine Kompromisse eingehen mit der Sünde, sondern es geht darum, in enger Beziehung mit Christus zu leben, sich von ihm prägen zu lassen. Es geht nicht darum, dass man gerade so irgendwie durchs Leben kommt, sondern es geht darum, zu Christus zu wachsen. Und darum hat Paulus ja in diesem Gebet, was wir das letzte Mal hatten, in der Mitte des Epheserbriefes, Gott darum angefleht. Und darum ermahnt uns jetzt Paulus auch, dass wir selber in dieser Weise danach streben. Und Paulus benutzt da ein alltägliches Bild, und zwar das Bild von Kleiderwechseln. Und wir wissen ja, unsere Kleidung, die ist nicht nur dafür da, damit wir eben was anhaben, damit es uns nicht kalt ist, sondern sie drückt auch etwas über uns aus. Ja, zum Beispiel drückt sie was über deine Tätigkeit aus. Ein Handwerker trägt halt Handwerkskleidung, das kann man schon sehen. Ich trage seriöse Kleidung, damit ihr von mir denkt, dass ich seriös bin. Ja, es ist ein gewisses Image, was man mit der Kleidung rüberbringt. Und Paulus sagt nun, als Christ hast du den alten Menschen ausgezogen, also dein altes Image, deine Sünde und deine alten Begierden, und du hast den neuen Menschen angezogen. Und es ist ganz interessant, wenn man auf die Grammatik guckt, da steht der Aorist Infinitiv, was ist das jetzt im Griechischen? Das bedeutet einfach, dass die Sache wirklich abgeschlossen ist. Der alte Mensch ist ausgezogen, der neue Mensch ist angezogen, das ist passiert. Wir sind in Christus, heißt das. Wir haben eine neue Identität. Und wer in Christus ist, das bedeutet dann, dass er wiedergeboren ist. Dass er ein neuer Mensch ist, ein Himmelreichsbürger, ein Kind Gottes, so wie wir es heute in der Lesung auch gehört haben. Und nun, weil das so ist, zeigt Paulus diesen krassen Unterschied auf. Diesen krassen Unterschied zwischen alten und neuen Mensch. Und natürlich macht er ganz eine Sache sehr, sehr deutlich, es muss einen Unterschied geben. Und der teilt dann, dieses Stück ist dann ganz einfach aufgeteilt, der alte Mensch und der neue Mensch. Ja, die Heiden und die Christen. So und so leben die Heiden, so und so habt ihr gelebt und so sollen Christen leben, nämlich wie Christus. Im Folgenden möchte ich aber jetzt nicht auf diesen Unterschied eingehen und den beleuchten und sehen, ach, wie ist das so schlimm, dass die Heiden so leben und ach, was müssen wir uns anstrengen, dass wir so leben wie Christus, sondern ich möchte gern, dass wir uns anhand der Prinzipien, die Paulus jetzt über die Sünde lehrt, dass wir selbst unser Leben hinterfragen. Und ich teile meine Predigt darum in zwei Teile ein. Der erste Punkt ist, welche Folgen hat die Sünde? Wir könnten auch sagen, wie reagieren wir negativ auf Sünde in unserem Leben? Und der zweite Teil ist, wie kann ich auf Sünde richtig reagieren? Also meine positive Reaktion auf die Sünde, die negative Reaktion auf die Sünde und positive, richtige Reaktion auf die Sünde. Also der erste Punkt, welche Folgen hat die Sünde in meinem Leben? Wie gehen wir als neue Menschen mit den alten Sünden um? Die Frage ist, oder was wir uns hinterfragen müssen, auf welchem Weg bin ich? Wachse ich zu Gott? Reife ich im Glauben? Oder ist es so, dass ich mich eigentlich von Gott wegbewege oder sich auf der Stelle trete? Und vielleicht ist es jetzt hilfreich, wenn sich jeder von euch, wenn wir jetzt nicht einfach so grundsätzlich an die Sünde denken und an das sündige Leben und was es alles für Sünde gibt, sondern wenn sich jeder von euch eine Sünde in seinem Leben raussucht, eine Sache, die dringend ist oder die ihn wirklich bedrückt, eine Sache, wo man sich fragt, wie kann es hier weitergehen oder wo man vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben hat, eine Sache, mit der man sich vielleicht schon abgefunden hat. Also eine Sünde in eurem Leben. Wenn ihr jetzt denkt, oh, die kommt mir sofort in den Sinn, aber die lasse ich mal lieber ruhen, suche mir noch eine andere Sünde. Nehmt einfach die erste, an die ihr jetzt gedacht habt. Und wir wollen jetzt Stück für Stück durch diesen Text gehen und ihr sollt euch anhand dieser einen Sünde mal hinterfragen und versuchen, diese Prinzipien anzuwenden. Und die erste Frage und die wichtigste Frage, die uns Paulus am Anfang stellt, ist, was denkst du über deine Sünde? Was denkst du über deine Sünde? In dem ganzen Abschnitt wird immer wieder das Denken betont. Da steht Sinn und Gesinnung und Verstand und das griechische Wort kann man dort oftmals mit Denken übersetzen. Und die Frage ist, warum betont Paulus das Denken so sehr? Es ist so, dass die Bibel uns immer wieder die Verbindung aufzeigt zwischen der Art deines Denkens und der Art deines Lebens, deines Handelns. Unser Handeln beginnt immer mit dem Denken. Es gibt Menschen, die wollen ihr Handeln verändern, ohne dass sie ihr Denken verändern. Aber das funktioniert nicht. Ja, man versucht es mit Therapien, mit Verhaltenstraining, mit Ordnungen und Gesetzen und Regeln, die man sich auferlegt, um irgendwie verschiedene Sachen nicht mehr zu tun oder andere Sachen jetzt besser tun zu können. Aber wenn ich nicht anfange, mein Denken zu ändern, dann werde ich kaum Chancen haben, wirklich auf lange Sicht mein Handeln verändern zu können. Wir gucken nochmal Vers 17. Wie das Paulus beschreibt, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, also es geht um das Wandeln, um das Handeln, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist. Eine ähnliche Stelle, wo Paulus darauf hinweist, dass es um unser Denken geht, ist Römer 12, Vers 2. Das ist auch diese Grenze zwischen Teil 1 und Teil 2, zwischen Theorie und Praxis. Da steht, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, durch die Erneuerung eures Denkens. Also Denken und Tun, Gesinnung und Handeln, die sind miteinander verwoben. Und darum hat meine Sünde, die ich tue, immer etwas mit meinem Denken zu tun. Nun, was sollen wir denn als Christen denken? Als Christen sollen wir Gottes Gedanken denken. Wir sollen uns nichts Neues ausdenken, sondern wir sollen die Schrift lesen und danach unser Denken formen. Und das Tolle ist, wenn wir die Schrift lesen, so hat uns Gott verheißen, dann erneuert er uns, dann formt Gott unser Denken, dann gibt er uns die richtige Gesinnung durch sein Wort. Nun, wenn wir jetzt dennoch in unserem Leben sündigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass etwas mit unserem Denken nicht stimmt. Wie sieht das dann aus? Wenn wir von Sünde überführt werden, ja, wenn nicht durch das Wort Gottes oder durch Antichristen oder wenn ich einfach durch mein Gewissen wieder merke, ah, jetzt habe ich wieder Sünde getan und jetzt habe ich wieder das getan, was eigentlich wirklich schlecht ist. Dann versuchen wir, die Sünde zu rechtfertigen, zu legitimieren. Wir beginnen darüber nachzudenken über unsere Sünde. Und wir versuchen jetzt einen Weg zu finden, die Sünde zu erklären. Ich mache es mal an ein paar Beispielen deutlich. Zum Beispiel der Vorwurf, warum redest du so hart mit deinen Eltern oder Geschwistern? Ja, ich kann nichts dafür. Die haben mich erstens gereizt und zweitens bin ich halt ein sehr offener Mensch. Ich muss es rauslassen. Bei mir steht Ehrlichkeit an der ersten Stelle. Ja, Hauptsache ehrlich und dann lasse ich es raus und sage ich es und dann ist es wieder weg. Ja, warum verschwendest du dein Geld für Haufen nutzlose Dinge, die du wirklich nicht brauchst in deinem Leben? Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich brauche die doch alle. Warum schaust du mit Lüsternheit irgendwelchen Frauen hinterher? Oder vielleicht noch viel Schlimmeres. Ja, ich bin nun mal ein Mann und Gott hat mich so geschaffen und besser das als noch viel schlimmere Sachen und ich begehe auch keinen Ehebruch. Also, was willst du? Warum hilfst du nicht von dir aus dort, wo Leute deine Hilfe brauchen? Warum ziehst du dich immer gekonnt zurück, wenn es jetzt darum geht, mal mit anzupacken? Ja, ich habe erstens wenig Zeit, zweitens kaum Talente und drittens habe ich kaum Ahnung von der Sache und ich würde nur im Weg stehen. Das ist quasi meine Hilfe, dass ich nicht helfe. Ja, wir denken über die Sünde nach, das sind nur Beispiele und versuchen es zu rechtfertigen, zu legitimieren. Wir versuchen dadurch letztendlich zu erklären, dass unsere Sünde, so im persönlichen Fall, eigentlich gar keine richtige Sünde ist. Vielleicht versuchen wir auch die Schuld anderen Menschen zu geben oder auch unserer Umwelt, den Umständen. Ja, ich hatte schlechte Lehrer und überhaupt schlechte Eltern und dumme Zufälle und schlechte Freunde und äußere Nöte und was weiß ich noch alles. Aber dabei müssen wir auch dran denken, dass sich all diese Sachen verändern und nur eine Sache gleich bleibt und das ist man selbst. Und deshalb müssen wir uns selbst hinterfragen. Was denkst du über deine Sünde? Und wenn du so denkst, wie ich es in diesen Beispielen beschrieben habe, dann denkst du eben nicht wie Gott. Dann denkst du sehr gefährlich. Dann denkst du tatsächlich, Gott hat Unrecht, er ist ein Lügner und ich habe Recht, ich sage die Wahrheit. Ja, mag die Bibel dieses und jenes sagen in diesem Fall, aber für meine Situation ist es halt nicht überzeugend genug. Ich habe jetzt hier einfach bessere Argumente. Und wer so denkt und wenn sich dieses Denken einschleicht, es geht ja ganz, ganz langsam los. Und befindet man sich auf einem Weg, der immer mehr und mehr in die Dunkelheit führt. Der immer weiter weg von Gott führt. Und Paulus hat uns hier beschrieben, wie die Heiden leben. Und wir könnten das als Kreislauf, als Teufelskreislauf bezeichnen. Die können ja nicht raus. Eins bedingt das andere und die bleiben in diesem sündigen Leben. Und Gott muss uns rausreißen. Und wenn wir den neuen Menschen angezogen haben, dann hat uns Gott rausgerissen. Aber jetzt warnt uns Paulus vor dem Rückfall. Und da wird dieser Teufelskreislauf für uns wie sowas wie eine Kette von Sünden oder eine Spirale, die uns nach unten zieht. Und es beginnt eben mit dem falschen Denken. Ich lese nochmal Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden. Wandelt in der Nichtigkeit ihres Sinnes, also ihres Denkens. Und jetzt Vers 18 weiter. Deren Verstand verfinstert ist. Wisst ihr, keiner, der in tiefer Sünde steckt, der gefangen ist richtig, der in Süchten ist oder in irgendwelchen schlimmen Gewohnheitssünden, wo er nicht mehr rauskommt. Keiner von den Leuten dachte, dass er mal so tief rutscht. Es beginnt mit falschem Denken. Und dann schlägt man eine Richtung ein und dort wird es dunkler und dunkler. Und wie geht es weiter auf dieser Kette oder auf dieser Spirale? Paulus schreibt, und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Und hier müssen wir uns weiter hinterfragen. Wie gehst du mit deiner Sünde vor Gott um? Versuchst du es geheim zu halten? Versuchst du dich damit vielleicht vor Gott zu verstecken, so wie Adam es im Garten Eden tat? Oder, wenn es wieder passiert ist, traust du dich nicht zu beten? Vermeidest du Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern? Und ihr seht, wie schnell es dann passieren kann, wenn man nicht mehr sofort zu Gott geht. Ja, so grundsätzlich schon noch, aber in dieser Sünde, da ist es mir jetzt einfach zu peinlich, dass man dann sich von Gott entfremdet. Paulus sagt, und die entfremdet sind dem Leben Gottes und dann weiter wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Eine weitere Frage, was denkst du über die Folgen deiner Sünden? Bist du dir darüber im Klaren, erstens, dass es überhaupt Sünde ist und zweitens, dass es Folgen hat? Wir wissen ja, alles, was wir in dieser Welt tun, hat Folgen. Und wir nennen das das Ursache-Wirkungsprinzip, ja, Aktion-Reaktion. Und Sünde ist hier nicht ausgeschlossen. Paulus, der macht es ganz deutlich im Galaterbrief, Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja, da kommt einer und sagt, meine Freundin ist schwanger geworden. Wie konnte das passieren? Oder ein anderer, ich bin in eine üble Schlägerei reingeraten, weil ich gestern durch diese ganzen Kneipen nachts gegangen bin und ein schönes Bierchen trinken. Ja, gewisse Sachen haben Folgen. Da kommt man und sagt, woher hätte ich das wissen sollen? Woher konnte ich ahnen, dass das so weit führt? Wir müssen uns hinterfragen, wissen wir Bescheid über die Folgen der Sünde? Paulus schreibt dann weiter, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Hier müssen wir uns auch fragen, wie hart ist dein Herz in dieser speziellen Sünde? Was für eine Wirkung hat die Sünde auf dich? Wir kennen das ja vielleicht. Man tut eine Sache zum ersten Mal. Man weiß, man wurde überführt vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes. Schlimm. Wie konnte das noch passieren? Wie konnte ich das noch machen? Große Zerknirschung, Buße. Und wirklich, das darf nicht wieder passieren. Und dann hält diese große Zerknirschung eine Weile an und irgendwann ist die Erinnerung ein bisschen verblasst und dann irgendwann tut man es wieder. Schon wieder passiert. Oh, jetzt muss ich mich wirklich anstrengen. Und jetzt rede ich nochmal und dann wird es aber jetzt klar. Und dann wird der Abstand schon kürzer und dann passiert es wieder und dann passiert es wieder und wieder und irgendwann stört es überhaupt nicht mehr. Man hat sich daran gewöhnt, naja, es ist eben so. Und dieser Zustand, das ist verhärtet. Und vielleicht hast du nur einen Bereich in deinem Leben, nur eine Sache, wo du dein Herz diese Art und Weise verhärtet hast. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese eine Sache Auswirkungen hat auf alle anderen. Ich kann nicht sagen, naja, das wird schon gehen, Hauptsache so im Großen und Ganzen folge ich Gott. Das ist so ein Kompromiss, der nicht funktioniert. Warum? Das macht Paulus hier deutlich, Vers 19. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Paulus schreibt hier, dass sie alles Empfinden verloren haben. Ja? Unersättliche Gier. Je mehr du der Sünde folgst, desto mehr geht es also nur noch um dich. Aber wenn wir auf den Epheserbrief schauen und schauen, was hat uns Paulus gelehrt, worum geht es denn im Leben des Christen? Es geht darum, dass es nicht um dich geht, sondern um Gott. Und um deinen Nächsten, um die Gemeinde. Wir sind Glieder einer Gemeinde und wir sollen den Gliedern in Liebe dienen. Und die Sünde führt uns genau zum Gegenteil. Du verlierst immer mehr das Empfinden für Gott und auch das Empfinden für deinen Nächsten. Du verhärtest dein Herz. Man stumpft ab. Das ist diese Kette des Rückfalls, könnte man das bezeichnen. Und irgendwann kommt man dann daran, dass man aufgibt. Dass man vielleicht denkt, ja, es gibt hier keine Hilfe. In dieser Sache habe ich keine Lösung. Ich habe so oft gebetet, ich habe so oft probiert, Und irgendwann kommt man dann so weit, dass man sogar sagt, ja, ich bin das Opfer. Ich kann nichts dafür, obwohl man doch eigentlich Täter der Sünde ist. Sünde macht dich unrein, macht dich dreckig und vielleicht habt ihr das schon mal gespürt, man spürt das. Ja, ich habe mich verunreinigt. Und was ist dann die Reaktion? Jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich mich verunreinigt, jetzt lebe ich unrein. Jetzt bin ich dreckig geworden, naja, dann lebe ich dreckig. Jetzt ist diese eine Sache eben nun mal da. Was soll ich jetzt noch ändern? Dann ist das jetzt eben so. Ja, totale Abgestumpftheit. Man hat das Gefühl, man kann eh nichts mehr ändern. Und die Frage, die wir natürlich stellen und die Paulus uns hier stellt, ist, was können wir tun, um eben nicht in diese Spirale da gezogen zu werden, um nicht an diesen Punkt zu kommen. Oder wenn wir tatsächlich an so einem Punkt angelangt sind, wie können wir da wieder wegkommen? Ja, wir stehen in großer Gefahr. Paulus muss uns deswegen warnen. Aber Paulus warnt uns nicht nur, er gibt uns hier auch eine Antwort. Und das ist mein zweiter Punkt. Wie können wir auf Sünde in unserem Leben richtig reagieren? Was ist die positive Reaktion? Paulus beginnt seine Antwort, Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Und es ist interessant, oder es war natürlich zu erwarten, wie beginnt Paulus seine Antwort? Mit Christus. Ohne Christus wirst du keine Chance im Kampf gegen die Sünde haben. Nur Christus kann dir helfen. Und warum kann Christus dir helfen? Weil er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Weil er am Kreuz den Sieg über Sünde und Tod und Teufel schon errungen hat. Und wir brauchen als seine Nachfolger Christus nur noch zu folgen. Ja, wir stehen noch im Kampf. Wir werden in der nächsten Predigt sehen, das ist dann die letzte Predigt in unserer Sommerpause hier zum Epheserbrief, dass Paulus die Waffenrüstung beschreibt, die wir uns anlegen müssen. Eine geistliche Waffenrüstung. Ja, wir stehen im Kampf. Aber Paulus macht deutlich, der Sieg ist schon errungen. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Und was Paulus natürlich hier fragt, ist ja, kennst du Christus? Was bedeutet es denn, Christus zu kennen? Und er erklärt es im Vers 21, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Jesus kennen bedeutet also ihn, bedeutet nicht nur von ihm so, ihn zu kennen vom Hörensagen, sondern in ihm gelehrt zu sein. Wir merken, wie wichtig es ist, Gottes Wort, dass wir es lesen, dass wir Predigten hören, dass wir zusammenkommen, Bibelstunde, stille Zeit machen. Also, in ihm gelehrt zu sein, von ihm auf ihn gehört zu haben, ist ja das Zweite. Ja? Einmal, dass wir das Wort gehört haben, einmal, dass wir das Wort auch tun. Dass wir gehorsam sind, Teil 1 und Teil 2. Lehre und Handeln, Theorie und Praxis. Wir sollen immer mehr und mehr von Jesus lesen, hören, lernen und dann eben auch tun. Und das ist vielleicht die erste Antwort, die uns Paulus gibt, wie wir auf Sünde in unserem Leben reagieren können. Mehr von Jesus kennenlernen. Und wir müssen uns hinterfragen, versuchen wir einfach nur ein besserer Mensch zu werden, ein bisschen moralischer zu werden, oh, ich habe hier ein Problem, ich muss das irgendwie ändern, oder versuchen wir wirklich zu Christus zu wachsen, das als unseren Maßstab zu haben. Die zweite Antwort, die Paulus gibt, ist, dass er sagt, wir müssen radikal brechen mit unserer Vergangenheit, ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit. Und das nennen wir ja Buße. Und hier lese ich das nochmal mit der Kleiderordnung vor. Das hier, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, also eures Denkens, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also dieser Kleiderwechsel, der nimmt Bezug auf die grundsätzliche Buße, auf die Bekehrung im Leben. Diese grundsätzliche Umkehr, die uns nur Gott schenken kann. Und wir haben das ja schon in den Predigten beim Lukas-Evangelium gehört, wo Johannes der Täufer aufruft, Buße zu tun. Und wo wir gesehen haben, ja, es gibt ja zwei Arten von Buße. Einmal diese grundsätzliche Bekehrung im Leben, wo man sich grundsätzlich zu Christus wendet, wo Gott einen zu sich ausrichtet. Und dann diese tägliche Buße. Ja, dieses tägliche immer wieder neu seine Sünden bekennen und neu wieder zu Christus streben. Und dennoch ist es für beide Bußen eine Definition. Wir hatten das damals gesehen mit dem Autofahren. Wenn ich im Auto in eine falsche Richtung fahre, dann und ich erkenne das irgendwann, ich fahre in die falsche Richtung, dann bin ich dann immer noch nicht am richtigen Ziel. Ja, das ist noch keine richtige Buße. Wenn ich jetzt anhalte mit dem Fahren in die Richtung, bin ich auch noch nicht dort. Wenn ich umdrehe, auch noch nicht. Erst wenn ich anfange, in die richtige Richtung zu fahren, dann komme ich irgendwann zum Ziel. Und das ist Buße. Und Paulus macht das hier deutlich mit diesem Kleiderwechseln. Ja, du musst als Christ schlechtes Denken und Handeln ablegen und gutes Handeln und Denken anlegen. Einmal so grundsätzlich diese Bekehrung, ja, wir haben die Kleider gewechselt, aber es ist ein gutes Bild dafür, wie wir täglich leben sollen. Und Paulus macht das deutlich in den folgenden Versen. Es klingt absolut einfach. Also direkt nach diesem Stück, wo er diesen radikalen Unterschied deutlich macht, sagt er dann, darum legt die Lüge ab, also was in der schlechten Richtung ist, und redet die Wahrheit jeden mit seinem Nächsten. Er sagt nicht nur, legt die Lüge ab und das reicht erstmal. Nein, redet die Wahrheit. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er bemühe sich vielmehr, mit dem Handeln etwas Gutes zu erarbeiten, damit er Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was zur Erbauung nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Also ganz einfach. Du hast ein Problem in deinem Leben, was weiß ich, mit zu viel Trinken. Jesus sagt uns, höre auf, zu viel zu trinken. Bete. Oder du hast ein Problem mit Lügen. Sagt er, hör auf zu lügen, rede die Wahrheit. Oder du hast ein Problem, dass du vielleicht zu viel isst. Hör auf, zu viel zu essen, trink ein bisschen mehr. Oder du hast ein Problem, dass du andere Leute nervst. Ja, hör auf, andere Leute zu nerven, sei ruhig. Du hast ein Problem mit sexueller Unreinheit. Hör auf, dich in solche Wege zu begeben, suche Gemeinschaft mit deinen christlichen Glaubensgeschwistern. Du hast ein Problem mit Zeitverschwendung. Höre auf, Zeit zu verschwenden. Nutze deine Zeit durch Bibellesen. Das klingt nicht sehr revolutionär. Wir denken uns, ja, einfach. Aber wenn wir dann an unsere Sünde denken, wissen wir, irgendwie kommen wir an einen gewissen Punkt, wo es dann nicht mehr so einfach ist. Wo ich dann nicht mehr so dastehe, ja, ich könnte jetzt das tun, aber ich weiß ja, ich soll das Gute tun. Und das ist so, weil die Handlung nicht einfach so mitten im Raum steht, sondern da gibt es eine gewisse Abfolge von Entscheidungen, von Handlungen. Und wir gehen diese Abfolge, und hier mag es noch ganz locker und leicht sein, und hier haben wir noch viele gute Erklärungen, und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo es dann eben doch nicht mehr geht, wo wir dann doch die Sünde tun. Und was wir tun müssen, ist eben diese Abfolge zurückzugehen. Und zu gucken, ja, wo muss ich aufhören? Was bringt mich auf den Weg, dann doch wieder diese Sünde zu tun? Wo muss ich aufhören? Wo kann ich auch noch sagen, stopp, ich höre jetzt auf, in diese Richtung zu gehen. Ich weiß genau, wo das endet und ich gehe jetzt die andere Richtung. Wir müssen diese Abfolge zurückschreiten bis zu unserem Denken. Was denke ich über diese Entscheidung? Ja, da ist einer, der sagt, ja, immer wenn ich nachts um zwei mit meiner Freundin auf der Couch liege und wir einen romantischen Film sehen, haben wir plötzlich weniger Klamotten an und es ist ganz schwer, sich zurückzuhalten. Was kann ich da tun? Vielleicht etwas im Hellen, am Tag, mit anderen Leuten. Ja, wo muss ich aufhören? Wir müssen da ehrlich zu uns selbst sein, wir müssen unsere Handlung hinterfragen. Und wir müssen eben mit den Dingen aufhören, die uns auf den sündigen Weg bringen. Wir müssen letztendlich unser Denken über die Sünde hinterfragen. Also wie können wir auf Sünde in unserem Leben richtig reagieren? Das erste war, dass wir Christus immer mehr kennenlernen. Das zweite, dieser radikale Bruch mit der Vergangenheit. Dort, wo es eben nötig ist schon. Und eine dritte Antwort gibt uns Paulus noch. Und diese Antwort hängt ganz eng zusammen mit den anderen beiden Antworten. Er sagt, wir brauchen fortwährende Erneuerung unseres Denkens. Fortwährende Erneuerung unseres Denkens. Wie können wir uns vor einem Rückfall in heidnische Verhaltensweisen schützen? Wie können wir immer wieder das Schlechte ablegen und das Gute anlegen? Vers 23, da sagt er: Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, im Geist eures Denkens. Und er macht hier erneut deutlich, es geht eben nicht nur um äußere Dinge. Es geht um unsere Gesinnung. Und unsere Gesinnung, unser Denken muss gesund sein. Es muss von Christus geprägt sein. Und ich habe ja schon gesagt, dieses alten Mensch ablegen, neuen Menschen anziehen, das steht in einer Zeitform, das ist abgeschlossen, das ist geschehen. Aber dieses erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, das steht in einer Zeitform, die sozusagen noch nicht abgeschlossen ist. Da wird dieses Fortwährende deutlich. Ja, wir haben den neuen Menschen an, aber dieser neue Mensch muss fortwährend erneuert werden. Wir müssen fortwährend wachsen. Das ist ja auch deutlich geworden in dem Gebet, was Paulus bittet, dass Christus in uns wächst, dass die Fülle Gottes uns erfüllt. Und darum dürfen wir das Bild vom Kleiderwechsel nicht falsch verstehen. Ja, wir sind in Christus, wir haben das Heil, aber wir brauchen dennoch diese fortwährende Erneuerung unseres Denkens. Christus muss unser Denken immer wieder, könnten wir sagen, gerade rücken. Und er macht es durch viele Möglichkeiten, durch viele Sachen, wo er in unserem Leben uns immer wieder auf die richtige Spur bringt. Aber vor allen Dingen, das wissen wir, geschieht es durch die drei Gs: Gottes Wort, Gemeinschaft und Gebet. Genau daran müssen wir, danach müssen wir streben. Ich komme hier zum Schluss und fasse das nochmal zusammen. Wir haben gesehen, in welchen Strudel uns die Sünde reißen kann, wenn wir uns auch erst an die Sünde gewöhnt haben, wie gefährlich es werden kann. Wir haben gesehen, wie alles mit falschem Denken beginnt. Und darum ermahnt uns Paulus, er macht es wirklich nicht umsonst. Wir stehen in der Gefahr, weil wir noch Sünder sind, weil wir von einer sündigen Welt umgeben sind. Und es wird deutlich, wir können es nicht einfach so laufen lassen. Ja, wir haben den Reichtum, ich bin Christ, ich habe die Gemeinde und jetzt lasse ich das einfach so dahin plätschern, mein Leben. Sondern wir müssen in rechter Weise reagieren auf die Sünde. Und Paulus macht deutlich, wir brauchen diese fortwährende Erneuerung unseres Denkens durch Christus. Damit wir immer wieder mit der Vergangenheit brechen können und das Gute tun können. Immer wieder mit der Sünde aufhören, das Gute tun können. Und damit wir immer weiter wachsen können in Christus. Ja, ihn immer mehr kennenlernen. Paulus ermahnt uns ganz praktisch, in Christus zu wachsen, indem wir auf sein Wort hören und sein Wort tun. Aber macht eben hier auch klar, wir finden die Kraft zu diesem Wachstum, zur Erneuerung. Nicht in uns selbst, nicht in irgendwelchen Ritualen. Oder vielleicht bei anderen Menschen, in Therapien oder sonst wo. Er macht deutlich, wir haben keine Hoffnung außerhalb von Jesus. Aber in Jesus haben wir alle Kraft und Hoffnung und Erneuerung und Hilfe und Liebe und Vergebung. Ja, in ihm haben wir alles, was wir brauchen. Er schreibt am Ende sogar, in ihm haben wir Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und es kann trotzdem sein, dass jetzt jemand denkt, ja, das ist alles schön und ich erkenne das und ich sehe das auch ein und ich bin so dankbar, dass ich Christus habe, aber in dieser oder jener Sünde, da weiß ich einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Da habe ich keine Hoffnung. Und wisst ihr, darum sind wir in einer Gemeinde zusammen. Dann ist es ganz wichtig, dass wir mit einem Bruder oder mit einer Schwester darüber reden. Dass wir gemeinsam forschen in der Bibel. Wir müssen es nicht vor der ganzen Gemeinde bekannt geben, aber dass man sich einen sucht, ja, einen Seelsorgepartner. Dafür sind natürlich auch die Ältesten da. Wir freuen uns und wir sind dafür da, um über solche Probleme zu reden. Und dass wir dann gemeinsam forschen in der Bibel. Ja, was sagt die Bibel genau zu diesen Problemen? Wenn wir immer so allgemein, ja, wir haben die Sünde und wir brauchen Christus, dann ist es schwer, jetzt konkret etwas zu tun. Aber die Bibel ist konkret. Und die gibt klare Hinweise und möchte uns führen und leiten. Gott will uns durch dieses Wort verändern. Und deshalb müssen wir da drin forschen. Und das ist gut, wenn man das gemeinsam machen kann, wenn man da Hilfe bekommt, wenn man sich auch gegenseitig Rechenschaft gibt, wenn man füreinander betet. Wir alle sind Werkzeuge in der Hand Gottes. Und er möchte uns durch uns gegenseitig verändern. Auch wir dürfen dazu beitragen, dass wir zu Christus wachsen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr Hilfe sucht, dass ihr wirklich euch offenbart, wenn es sein, wenn ihr Hilfe braucht oder andersrum, dass ihr gerne Hilfe gebt. Ich möchte nun zum Schluss auch noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich über uns erbarmt hast, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt und dass wir in ihm sein dürfen, ja, dass wir durch deine Gnade tatsächlich diesen alten Menschen ausziehen gezogen haben und diesen neuen Menschen angezogen haben, dass wir dieses neue Leben haben, diesen Reichtum in dir. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Herr, wir bekennen dir, dass wir dennoch immer wieder sündigen, immer wieder dann versuchen, doch nach unseren eigenen Begierden zu streben, ja, uns zu rechtfertigen. Herr, wir danken dir, dass du uns da nicht stehen lässt, sondern dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du an uns arbeitest, dass du uns zu dir ziehst. Oh, wir danken dir, dass wir erneuert werden durch deine Kraft und durch deinen Sohn, durch dein Wort. Und wir bitten dich darum, dass du uns wirklich immer mehr und mehr zu dir ziehst, dass du uns erneuerst, dass du uns hilfst, dass wir Sünde erkennen, dass wir falsches Denken erkennen, dass du uns aus diesem Strudel rausreißt und unseren Blick öffnest zu dir. Herr, wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass du unter uns diese Gemeinschaft wachsen lässt, dass wir Vertrauen zueinander haben, dass wir wirklich ja, uns gegenseitig ermahnen und helfen und trösten und stützen können. Herr, und du siehst, wo jeder in seinem Leben mit verschiedenen Dingen, mit verschiedenen Sünden zu kämpfen hat. Und ich bitte dich vom Herzen, dass du uns da hilfst, diese Dinge zu lassen und das Rechte zu tun. Amen. Wir wollen jetzt mit dem Lied auf das